O, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Vielen Dank, liebe Sänger, liebe Musiker, dass ihr uns in die Gegenwart Jesu führt, auf ihn hinweist. Ein jahrhundertealtes Lied von Gerhard, 200, 300 Jahre alt. Wenn wir jetzt an das Konzept König, Priester und Prophet denken, das uns heute leiten soll, dann gehen wir noch viel weiter zurück ins Mittelalter, zu den großen Reformatoren, Martin Luther, Calvin. Und dann müssen wir noch weiter zurückgehen, um zu gucken, wo das herkommt. Und dann landen wir bei Eusebius von Caesarea und er beruft sich auf das Alte Testament und sagt, das dreifache Amt Christi, das sind die Ämter, durch die Jesus unsere Erlösung vollbringt. Es gab Bilder im Alten Testament, die auf Jesus hinwiesen, und in Jesus ist die Vollkommenheit da, ist dieses dreifache Amt ausgeübt worden. Wenn wir von Ämtern sprechen, ist das schon eine alte Sprache. Und natürlich sind wir bei so einem theologischen Thema in der Gefahr, dass wir uns so viele Bäume anschauen, dass wir den Wald nicht erkennen würden. Und ich werde versuchen, diese Gratwanderung zwischen Lesen von Abschnitten in der Bibel und dass wir einfach ins Gespräch darüber kommen, wer Jesus Christus für uns ist. Und ich bin froh, dass wir eine ganze Predigtreihe zu Jesus haben und heute wieder zu ihm aufblicken. Für mich ganz wichtig, Jesus durchbricht unsere Gottesferne. Wenn das nicht passiert, dann haben wir auf wenig zu hoffen. Gott nahe zu sein ist mein ganzes Glück. Wenn das nicht eintritt, dann ist kein anderes Glück dafür da, diese Lücke zu füllen. Am Anfang hat Gott den Menschen geschaffen zu seinem Ebenbild, damit der Mensch den unsichtbaren Gott in der sichtbaren Welt repräsentiert. Gott offenbarte sich innerhalb seiner Schöpfung durch sein Ebenbild, den Menschen. Seitdem hat dieses Ebenbild großen Schaden gelitten und unsere Fähigkeit, Gott zu repräsentieren, ebenso. Aber das ist nicht das Thema heute. Wir freuen uns, dass Gott die Lücke, die da entstanden ist zwischen dem ewigen Gott und den Menschen, überbrückt hat. Für mich ein ganz zentraler Bibelvers. Dieser Bibelvers hängt in der balkarischen Gemeinde im Kaukasus ganz vorne, weil er gerade im islamischen oder jüdischen Kontext sehr wichtig ist, dass wir das hier verstehen, dass wir nicht damit anfangen, davon zu reden, dass Gott einen Sohn hat, wie in Johannes 3, Vers 16, was wir sonst so für das ganze Evangelium in einem Vers halten, aber dass wir zu diesem Bekenntnis kommen, es gibt nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat diesen Bogen geschlagen und uns befähigt, wieder auf Gott aufzuschauen, Gemeinschaft mit ihm zu haben und ihn auch zu repräsentieren. Es geht uns heute überhaupt nicht darum, dass wir passende Schubladen finden, König, Priester, Prophet, in die wir diesen Jesus packen können. Das sind drei Aspekte seines Wesens, seines Dienstes unter uns, und wir werden am Ende hoffentlich auch klarer wissen, welche Bewandtnis das für uns hat. Aber hier, jemand theologisch ausgebildet, ein Eiferer, persönliche Offenbarung von Jesus, schreibt an die Philippa, die Jahre kann man da nicht genau festlegen, aber Paulus ist da schon ein ganzes Weilchen mit Jesus unterwegs, persönlich in seinem Glaubensleben als wiedergeborener Christ. Und er sagt, um Christus allein geht es mir. Ich finde das hier einen besonderen Verdienst von Hoffnung für alle, dieses Mal für uns hier zu entschlüsseln, was sonst ziemlich kodiert in anderen Übersetzungen rüberkommt. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Paulus blickt auf Jesus, auf Jesus Christus, und er sagt, um ihn allein geht es mir. Es klingt ein bisschen wie eine Erinnerung, so wie David auch sagt, meine Seele, wach auf, lobe deinen Schöpfer, erinnere dich an alles, was er für dich getan hat. Er rüttelt sich selber auf. Was sagt er hier über sich und Christus? Er sagt, ihn will ich immer besser kennenlernen. Da gibt Paulus doch zu, ich kenne ihn noch nicht ausreichend. Ich habe erst angefangen, ihn kennenzulernen. Auch die Kraft seiner Auferstehung, davon habe ich schon gehört und wahrscheinlich auch gepredigt, aber ich möchte mehr davon erfahren. Die Kraft, die Jesus auferweckt hat, wie sie in meinem Leben kräftig wirken könnte. Und auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen. Bisher war ich nicht bereit, den vollen Preis zu bezahlen. Es fällt mir schwer, wenn mein Glauben etwas kostet. Und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie Jesus es am Kreuz getan hat, ja, das ist natürlich der eigentliche Preis. Und diese Dinge stellt Paulus vor sich wie ein Ziel. Ich fände das gut, wir würden uns das mal zusammenlesen. Machen wir das, dieses Anliegen mal zu unserem eigenen und dann hoffen wir im Laufe der Predigt auf ein paar Antworten zu kommen und etwas fassbarer zu gestalten. Ja, können wir das zusammen lesen? Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. So, wenn das unser Gebet ist, dann legen wir los und schauen uns an, wie die drei Ämter Jesu aussehen. Nachdem wir das Lied gesungen haben, können wir das nur in dieser Reihenfolge tun, in der es sich reimt, König, Priester und Prophet. Und dann gehen wir mal in die Psalmen und dann lesen wir, wir werden das jetzt nicht alle nachschlagen und es wird auch nicht viel zum Mitschreiben geben. Ich lese die Bibelstellen, die so in diesen Farbfeldern drin sind. Und da lese ich aus Psalm 2, ab Vers 6, denn der Herr spricht, ich habe meinen König auf dem Zion, meinem heiligen Berg, eingesetzt. Der König verkündet den Beschluss des Herrn, der Herr hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte nur darum und ich will dir die Völker zum Erbe geben, die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Die ganze Erde, alle Völker, alle Enden der Erde und das für ewig und vom heiligen Berg Zion ausgehend. Wir könnten uns jetzt Gedanken machen über das Königreich, dass er kein irdisches ist, dass das Gebiet ist nicht abzustecken, aber das Reich Gottes ist auch viel größer, als wir es vielleicht so einschätzen. Wir denken natürlich dann, ich habe heute die Evangelische Allianz erwähnt, so die Gemeinschaft der wiedergeborenen evangelikalen Christen in unserem Land, weltweit. Aber oft greifen unsere Kategorien zu kurz. Ich habe mich in der Vorbereitung an 21 Märtyrer in Libyen erinnert. Und Märtyrer ist kein Wort aus der Kirchengeschichte, sondern aus unserer Gegenwart, aus der Politik und dem Wesen unserer Welt, wie sie heute tickt. Da wurden 21 Arbeiter an einem Strand in Libyen geköpft, 20 waren Ägypter und einer war aus Ghana. Und keiner von ihnen gehörte einer evangelischen Freikirche an. Und jeder hatte die Möglichkeit, Jesus abzusagen. Ja, und keiner hat das gemacht. Und das sind koptische Christen. Und wir würden dann sagen, na gut, das sind wahrscheinlich nominell christliche Kreise. Aber wir merken, wenn wir auf dieser Ebene bleiben und sagen, wer hat in der Geschichte der Menschheit mehr bewirkt als dieser König Jesus? Und dann, ja, 2,3 Milliarden Menschen bekennen sich heute zu Christus und sagen, wir sind Christen. Eine größere Menschengruppe hat es in der Geschichte unserer Erde nicht gegeben. Ja, und Jesus regiert in der Gemeinde, im Himmel, in der ganzen Welt. Es gibt Gegenspieler, aber seine Herrschaft wird zu einem guten Ende kommen. Er wird die Königsherrschaft aufrichten und ausüben für alle Zeit. So, dann wechseln wir schnell weiter und kommen zu dem Priesterdienst. Wir bleiben in den Psalmen und ich blättere vorwärts bis Psalm 110. Und dann lesen wir nicht den ganzen Psalm, sondern nur den Vers 4. Der Herr hat einen Eid geschworen und wird ihn nicht brechen. Du bist für immer Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Jetzt haben wir das zweite alttestamentliche Zeugnis über den priesterlichen Dienst, den königlichen Dienst und auch den prophetischen Dienst werde ich gleich viel ausführlicher reden. So, dann gehe ich zurück hier zum prophetischen Amt des Propheten und da erzählt Moses, da sprach der Herr zu mir, 5. Mose 18, Vers 17, da sprach der Herr zu mir, Sie haben recht, ich will einen Propheten wie dich einsetzen, den ich aus ihrem Volk erwähle. Diesem Propheten werde ich meine Worte in den Mund legen und er wird dem Volk alles sagen, was ich ihm auftrage. Die Verheißung, dass der eigentliche Prophet noch kommen wird. Ja, jetzt wäre das so in der Bibelschule und unser Themenvorgaben kommen von Theologen. Werden jetzt drei gute Lektionen über die drei Ämter Jesu. Aber ich will, dass wir eher so im Gesprächsstil miteinander heute hier weiterkommen. Jesus durchbricht unsere Gottesferne. Und unser Thema heute ist, wie er das macht als König, Priester und Prophet. Und wir beantworten heute die Frage, was sagt ihr denn, dass ich sei? Und die ganz letzte Strophe oder den letzten Vers, auf den kommen wir ganz am Ende zu sprechen. Also legen wir mal los und schauen uns an, was denn ein König ist. Daniel hat uns das schon ein bisschen erzählt in der Tierwelt und wir müssen jetzt noch die Brücke schlagen zu uns. Ein wunderbares Beispiel für einen König ist David. Von ihm heißt es, er war ein Mann nach Gottes eigenem Herzen. Und Gott hat David versprochen, dein Haus und dein Königreich werden für immer von mir gesichert sein, dein Thron wird für immer errichtet werden und bleiben. In der Nachkommenschaft Davids ist also diese Königslinie. Maria, die Mutter Jesu, wurde von Engel Gabriel gesagt, dass Jesus den Thron seines Vaters David haben würde und dass sein Reich kein Ende haben wird. Jesus wurde Sohn Davids genannt und wurde in diese Linie Davids hineingeboren. So sehen wir das königliche Geschlecht bei Jesus. Aber er sollte viel mehr werden als bloß der Herrscher über sein Volk. Er sollte auch der Erlöser sein. Natürlich erwarteten in der Zeit, als Jesus lebte, dass der König mit einem politischen Mandat kommt, mit einem Auftrag. Die politischen Realitäten in Israel zu ändern. dass er sie befreien würde von der römischen Herrschaft. Aber Jesus ist gekommen, um viel mehr zu erreichen, die ganze Menschheit von der Herrschaft der Sünde zu befreien. Gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns an, was es bedeutet, ein Priester zu sein, dass Jesus ein Priester ist. Ja, Priester ist ein Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Und wir brauchen auch Priester in unserem Alltag. Menschen, die für uns beten, Menschen, bei denen wir unser Herz ausschütten können, vor denen wir beichten. Wir singen priesterliche Lieder, wenn wir Fürsprache einlegen für unser ganzes Volk. Gebet für mein Volk ist ein schönes Lied von Judith. Das ist ein priesterliches Lied. Das war die Rolle des levitischen Priestertums von Aaron. Ja, als Jesus den ultimativen Preis bezahlt hat und für die Sünden der Welt gekreuzigt worden war, wurde er der einzige Priester, den wir für alle Ewigkeit brauchen. Denn es gibt einen einzigen Gott und einen einzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen, das, was wir vorher gelesen haben aus 1. Timotheus. Ich habe sehr viel Trost gefunden in Jesu Werdegang. Wir werden ja bei der Bibellese überrascht, dass Jesus Gehorsam zu lernen hatte. Dass er überhaupt was zu lernen hatte, überrascht uns. Aber natürlich hat er 30 Jahre gelernt, bevor er seinen Dienst angetreten ist. Auch Paulus hat Jahrzehnte gelernt, bevor er seinen Dienst angetreten ist. Hatte viel zu lernen. Und ich stelle mir das so vor, Jesus ist ohne Sünde geblieben. Er hat nie sich über den Willen seines Vaters im Himmel hinweggesetzt. Aber den Willen zu erkennen, den Willen zu tun, sich in den Willen zu geben, das war ein Prozess. Und ich lese aus Hebräer 4, ich möchte es wörtlich lesen. Hebräer 4, ab Vers 14, welcher Art Priester ist Jesus? Hebräer 4, ab Vers 14, da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser Hohepriester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns, doch er wurde nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Diese Distanz war unglaublich, die Gottesferne unüberwindbar. Aber da haben wir den Hohenpriester, der Mitleid hat mit uns, der unsere Herausforderungen kennt, die Versuchungen, die Dinge, über die wir stolpern, die Dinge, die uns gerne an die Bande nehmen. Ihm ist das auch alles begegnet. Er ist in diesen Versuchungen siegreich geblieben. Aber weil er uns versteht, können wir vor Gottes Thron kommen mit aller Zuversicht. Das hat Jesus als Priester für uns vollbracht. Prophet. Jesus spricht im Namen des Herrn, wie andere Propheten. Sie sagen, was Gott sagt und prophezeien, was kommen wird. Manchmal verbringen sie Heilungen und Wunder. Im Alten Testament sehen wir viel an Vorausschau, wie die Geschichte Jesus sich entfalten wird. Und häufig wird er als Prophet bezeichnet. Und Jesus macht das auch selbst. Übrigens auch bei den anderen Titeln, die wir hier verwenden, macht er das. Pilatus fragt ihn, bist du König? Und er sagt ja. Und er nennt sich auch Prophet. Und er stellt sogar Verbindungen her zwischen sich selbst und Elia und Elias. wenn er sagt, ein Prophet ist nicht viel wert zu Hause. Er lehrt mit Autorität, mit einer Autorität, wie man noch nie einen Menschen lehren gehört hat. Dann lehrt er durch Gleichnisse, vollbringt Heilungen und Wunder. Aber auch wie bei den alttestamentlichen Propheten glauben viele an ihn nicht und viele achten auf seine Worte nicht. Aber andere bezeugen, dass er es ist. Petrus, Stephanus, es gibt viele Hinweise, wo Menschen ihn erkennen und sagen, hört auf ihn, was er uns zu sagen hat. Jesus hat wiederholt vorhergesagt, was kommen würde, ähnlich wie die Propheten des Alten Testaments. Er erzählt seinen Jüngern von dem bevorstehenden Tod, seiner Auferstehung. Er sagte auch voraus, dass Petrus ihn leugnen würde, dass Judas ihn verraten würde. Er sagte Verfolgungen voraus für die, die ihm nachfolgen werden, von der Ankunft des Heiligen Geistes, von der bevorstehenden Zerstörung des Tempels und an vielen anderen Stellen. Aber was ihn unterscheidet von allen Propheten ist, dass er nicht nur Wort weitergibt, sondern das Wort ist, das Wort lebt. Jesus selbst ist das Wort Gottes, das am Anfang bei Gott war, Johannes 1, Vers 1. Ich will auch hier einen kleinen Text lesen und ich gehe wieder zum Hebräerbrief. Hätten wir nur den Hebräerbrief und nur die ersten drei Verse, dann könnte das auch der Text sein für die ganze Predigt. König, Priester und Prophet. Ich lese aus dem Hebräerbrief die ersten zwei Verse. Vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen, doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen und er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. In diesen letzten Tagen spricht er durch uns. Er hat die Herrschaft über das ganze Universum. Durch sein mächtiges Wort hat alles sein Leben und seinen Fortgang. Kennt jemand das Buch Center Church von Timothy Keller? Gibt es in verschiedenen Sprachen, auch in Deutsch. Ich habe nur die englische Version zu Hause vorliegen. Bei Tim Keller habe ich entdeckt, wie er auf diesen dreifachen Dienst, dieses dreifache Amt eingeht und sagt, was hat das mit uns zu tun? Und wenn wir aber in Jesu Fußstapfen folgen, sehen wir seine Fußstapfen auch in diesen drei Rollen, als König, als Priester und Prophet. Wir kommen sozusagen zur Anwendung für uns. Wie sind wir Christus ähnlich in unserer Rolle in dieser Welt? Jesus hat uns ein Beispiel hinterlassen, damit wir seinen Fußstapfen nachfolgen. Und ich weiß, wir haben eine ganze Predigtreihe, wir können ihm auch in anderen Dingen nachfolgen. Wenn er sagt, er ist der gute Hirte, er wird von Petrus als Oberhirte bezeichnet. Auch wir können einen Hirtendienst haben. So könnten wir das an vielen anderen Beispielen festmachen, aber wir bleiben bei unseren drei heute, weil wir auch noch weitere Predigten zu Jesus haben werden und uns jetzt schon darauf freuen. Ja, machen wir es mal in dieser Reihenfolge. Prophet. 4. Mose 11, Vers 29 lesen wir, ich wünschte, dass das ganze Volk des Herrn Propheten werden und dass der Herr seinen Geist auf alle legte. Schon bei Mose lesen wir, dass der prophetische Dienst am besten wäre es, jeder hier hätte einen prophetischen Dienst und hätte den Heiligen Geist. Ganz am Anfang der Bibel ist das eine Vorstellung, die noch nicht Realität ist. Aber an anderen Stellen wird schon der Segen des messianischen Zeitalters vorhergesagt. Aber in Apostelgeschichte 2, da sind wir schon in der Geschichte der Jünger Jesu, sagt Petrus, dass in der Gemeinde diese Prophezeiung nun erfüllt ist. Jeder Gläubige wird vom Heiligen Geist geleitet, um die Wahrheit zu erkennen. Jeder Gläubige ist darauf angewiesen, mit dem Wort Gottes andere anzuleiten, zu mahnen, zu lehren, andere Gläubige zu ermutigen. Und ich lasse alle Bibelstellen immer weg, sodass wir das Gesamtbild zu Augen bekommen. Jesus hat uns berufen, dass wir auch unseren ungläubigen Nachbarn, so wie das eben über Schwerin, wie wir das eben über Schwerin gehört haben, die ganze Stadt ist voller ungläubiger Menschen. Wir haben auch den Auftrag vor ihnen, die Wahrheit Gottes zu bezeugen, das Wort zu kennen, das Wort zu empfangen, das Wort weiterzugeben, zu bezeugen, einen prophetischen Dienst in unserem Umfeld zu haben. Übrigens, gestern haben Timo und Eliane berichtet aus einem Gemeindeausflug an die Nordsee. Sie hatten eine Taufe von 4 Leuten und Timo freut sich darüber, dass vor 2 Jahren 2 der Täuflinge noch Ungläubige waren. Ich weiß nicht, ob die bis dahin schon etwas von Gott gehört hatten und es nur abgewiesen haben. Auf jeden Fall ist das Wort bei ihnen in der Zwischenzeit angekommen und jetzt haben sie mit ihrem ganzen Leben sich Gott geweiht in der Taufe. Das ist ein echtes Fest im Himmel und auf Erden. Ja, die Christen bringen das Wort überall hin, wo sie hinkommen, manchmal freiwillig, manchmal aber auch durch die Zerstreuung, die aus Verfolgung herkommt. Hinter all diesen Mahnungen zum Wort Gottes und der Verkündigung muss natürlich die Annahme stehen, dass das Wort Gottes reichlich unter uns wohnt, dass wir damit erfüllt sind, dass wir etwas von dem Wort haben, das wir auch weitergeben können. Und trotzdem, selbst wenn das der Fall ist, brauchen wir von Gott ein Wort, das richtige Wort im richtigen Augenblick. Das ist das prophetische Wort, wenn wir in eine Situation hineinsprechen können und schaffen Klärung. Und das Wort wird angenommen als eine Anweisung von Gott, als eine Klärung von Gott. Wir sind einbezogen. In der Bibel wird jeder Gläubige als Prophet bezeichnet. Auch wenn es bei einigen eine besondere Gabe ist. Die Bibel nennt jeden Gläubigen auch einen Priester. Ja, wer ist von uns nicht dazu berufen, für andere zu beten, für andere einzustehen, mehr zu sehen als nur die persönlichen Bedürfnisse, Gott vor Menschen zu vertreten und Menschen vor Gott zu vertreten, ein Anwalt sein, ein Fürsprecher. Ich habe schon gelesen, wie Jesus uns den Zugang zum Vater verschafft. Und wir können genauso Türen öffnen, Brücken bauen, unser Leben auch als Opfer darbringen, dass Menschen von Gott erfahren, dass der Name Jesu bekannt wird in allen Landen. Wir können auch Taten der Barmherzigkeit erbringen, Menschen in die Anbetung führen, so wie es heute hier von dieser heiligen Bühne passiert ist. Gutes tun, mit anderen teilen, zu Umkehr rufen. Der priesterliche Dienst hat viele Facetten, aber das Ziel ist, dass Menschen Gott verherrlichen. So, und dann kommen wir als letztes bei den Königen an. Kann es sein, dass alle Christen einen prophetischen Dienst haben, einen priesterlichen und auch noch einen königlichen? Was ist dann überhaupt noch exklusiv für den König, den wir gerade angebetet haben? Ja, das heißt, alle Gläubige werden mit Christus regieren. Als Könige und Priester, Offenbarung 1. Natürlich haben Älteste und Leiter die Verantwortung für Gemeindeordnung, Gemeindeerbauung, Gemeindeleitung. Aber wir kommen nicht umhin, um auch vom Königtum aller Gläubigen zu reden. Jeder Gläubige hat Recht und Verantwortung, sich einzubringen, andere nicht einfach links liegen lassen und sagen, soll ich jetzt meines Bruders Hüter sein? Sondern andere ermahnen, auch sehen, wenn jemand die Versammlung der Gläubigen verlässt, ihm hinterherzugehen. Wir haben alle Verantwortung für andere. Wir können nicht einfach zuschauen, wenn andere in ihrer Sünde verhärtet werden. Auch gesunde Lehre ist nicht nur eine Verantwortung der Leitenden, sondern alle müssen zu Hause schauen, ob das, was ich heute hier so erzähle, ob in der Sprache der Apostelgeschichte, ob sich's also verhält, ob das wirklich so ist, was ich hier heute erzähle. Und wenn ihr diese Aufgabe ernst nimmt, auch die Lehre zu verfolgen, dann wachsen wir alle zusammen. Wir hoffen, dass wir eine Gemeinde sind von mündigen Christen und wir gehen auf eine Zeit zu, in der wir mit Jesus über die ganze Schöpfung herrschen werden. Das heißt, Verantwortung übernehmen werden für andere und für anderes. Der ganze Leib muss zur Reife kommen und das ist auch die Aufgabe des ganzen Leibes. Jeder von uns hat auch die Aufgabe, nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, bei Paulus. Das heißt, sich nicht nur mit Menschen auseinanderzusetzen, sondern auch das Böse in dieser Welt anzugehen, Fürsten und Gewaltige. Da sehen wir vieles von dem, was Jesus für sich in Anspruch nimmt, dass er uns einbezieht. Einst waren wir nicht dazugehörig, getrennt von allen Verheißungen, ohne Hoffnung und ohne Gott in dieser Welt. Aber dann sagt Petrus uns, jetzt sind wir die Auserwählten, das königliche Geschlecht, eingebunden in die Familie Gottes, in sein Königreich. Als König, Priester und Prophet, unser Ziel heute ist es, zu erkennen, wie Jesus uns führt, wie Jesus für uns einsteht, wie Jesus Klarheit in unser Leben bringt, sein ewiges Wort und wie er uns in diesen dreifachen Dienst einbezieht. Und so treten wir in seine Fußstapfen und sagen uns, Herr, wir stehen dir zur Verfügung. Wenn wir etwas von dem, was du bist in unserem Leben, auch anderen zukommen lassen könnten, wir wären dankbare Kinder Gottes. Ich habe ein Lied gefunden, als ich diesen Dreiklang gegoogelt habe und gesucht habe, was so dazu zu lesen ist. Ein Lied von Gregor Linzen. Er ist katholisch, studierte in Düsseldorf. Auch das macht schon Mut. Aber er macht uns Mut, christliche Berufung ins Leben zu übersetzen. Jetzt wäre es schön, ich hätte das auch auf einer Folie. Das ist eingängig. So geht es in seinem Lied, das überschrieben ist mit Petrus und der Hahn. Ein mahnendes Wort, eine Einladung. Du bist als Menschenkind geboren in diese eine Welt. Du bist als Gotteskind geborgen an deinen Platz gestellt. Du bist gesalbt mit Christus zu König, Priester und Prophet. Geh deinen Weg ins Leben. Berufen, um zu spüren die Nöte unserer Zeit, berufen, auszuteilen von Gottes Zärtlichkeit, berufen, um zu heilen die wunden Seelen dieser Welt, Gott hat dich an deinen Platz gestellt. Lasst uns aufstehen, Jesus anbeten, unseren König, Priester und Prophet und uns ihm zur Verfügung stellen, auch in unseren persönlichen Gebeten, laut und leise. Ich bete dann zum Abschluss.
Ich danke, Jesus, dass du uns als König, Priester und Prophet ja vorgelegt hast, Herr, wie wir leben können und auch leben sollen. Du bist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Wir alle sind als deine Ebenbilder, lieber Vater, geschaffen. Ich bete, Herr, dass wir jubeln und staunen und feiern, dass du König, Priester und Prophet bist und dass wir dann in unserem Alltag gehen und genau das Gleiche sind. Herr, König, dort wo wir König sein sollen, Priester, dort wo wir Priester sein sollen und Prophet, dort wo wir Prophet sein sollen. Danke, Jesus, dass du das in Vollkommenheit vorgelebt hast, dass wir es dir nachtun dürfen. Danke dafür. Amen.
Amen. Ja, unser Herr Jesus Christus, wir beten dich an. Wir beten dich an als den, durch den alles geschaffen ist, was uns ausmacht, was um uns herum ist. Wir beten dich an als den Erlöser, der uns freigekauft hat aus der Macht Satans, uns zu Königskindern gemacht hat. Danke, dass du unsere Würde wiederherstellst, unsere Ebenbildlichkeit. Danke, dass wir in Gemeinschaft mit dir von einer Herrlichkeit zur anderen transformiert werden. Dass wir in dein Angesicht verwandelt werden, so werden wie du. Danke, dass dein Licht auf uns scheint, dass wir Anteil haben an deinem Frieden, an deiner Hoffnung für diese Welt. Für Menschen, die noch nicht zu dir gehören, aber denen du nachgehst, für die du einstehst. Und danke für die Würde, die du uns zusprichst, wenn du sagst, ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. Schenk uns Kraft, dass wir ein lebendiges Beispiel sind für deine Güte. Denn du hast uns aus der Finsternis zu einem wunderbaren Licht gerufen, dass wir diese Rufer auch werden, indem wir dein Wort weitergeben. Segne bitte alle, die heute auch in die Fußgängerzone gehen werden, alle, die mit Verwandten und Freunden zusammen sein werden, die dich nicht kennen. Lass uns dieser Wohlgeruch sein, lass uns diese Hoffnungsträger sein, die Menschen so einbeziehen, wie du uns einbezogen hast. In deinem heiligen Namen beten wir. Amen. Wir setzen uns.